Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Talk This Way Podcast, der Podcast von Walk This Way Records. Du lachst schon. Ja. Wir haben gute Stimmung. Wir sind nämlich hier quasi im Hause Zirkus. Und da ist der Schirmherr Ben Baumgarten.
Guten Tag.
Deswegen bist du auch ganz leger gekleidet. Wir kommen zu den Oder-Fragen, die wir gleich noch behandeln werden. Zu Gast ist aber auch und als weiterer Host natürlich wie immer Patrick Tiede.
Hallo.
Labelchef von Walk This Way Records und auch von Chapter One. Und wir gehen gleich auf eure Geschichte ein, die auch schon ganz schön lang ist, die schon viele Jahre umfasst. Und auch, was ihr denn eigentlich so fabriziert und was man so erwarten kann. Aber wie gesagt, erstmal wie immer ein paar Oder-Fragen, um dich schnell kennenzulernen. Ben. Oh. Foto oder Video?
Video.
Scooter oder Seat?
Seat.
Jogginghose oder Jeans?
Jogginghose.
Nike oder Adidas?
Adidas.
Fahrrad oder E-Scooter?
Schwierige Frage gerade. E-Scooter.
Bier oder Zigaretten?
Bier.
Pflegerlounge oder EGJ?
Pflegerlounge.
Ost- oder West-Berlin?
Berlin.
Sehr diplomatisch. Du sitzt hier nämlich auch ganz leger. Du bist der erste Gast, der eben auch in Schlappen hier sitzt. Das finde ich bemerkenswert, weil du ja hier auch um die Ecke sitzt und arbeitest. Arbeitest du immer in Schlappen und Jogginghose?
Wenn es nicht Winter ist, dann mache ich das.
Und wenn Winter ist?
Dann muss ich leider Schuhe anhaben, weil ich dann kalte Füße habe.
Krass.
Gibt es keine Winterschlappen?
Ey, so alles so mit Puscheln und so Ohren dran ist vielleicht dann nicht real genug.
Es gab doch früher, also in den 90ern gab es zum Beispiel auch so Hausschuhe, so Puschelhausschuhe.
Bei Universal gab es einen Kollegen, der ist mit den klassischen DDR-Pantoffeln immer durchs ganze Haus gegangen.
Stark.
Also, Mondmann, DJ-Promoter.
Stark.
Auch ein guter Freund von mir.
Für mich ist nämlich so, wenn ich arbeite, auch gerade jetzt im Homeoffice, ich kann schlecht in Jogginghose arbeiten. Ich muss so dieses Gefühl von, ich bin vernünftig angezogen, da kann ich vernünftig arbeiten. Geht euch das gar nicht so?
Nur obenrum.
Was für ein Homeoffice?
Also tatsächlich... doch, mit Jogginghose geht schon. Liegt aber auch daran, dass ich oft auch ins Büro irgendwie mit, zumindest im Sommer mit kurzer Jogginghose dann irgendwie auch fahre, so, ne? Nö, das geht.
Kurze Jogginghose.
Ja, voll. Warum? Was ist da?
Hab's noch nie gehört, dass es kurze Jogginghosen gibt.
Naja, da ist er hier Favorit.
Warum? Es gibt doch kurze Jogginghosen.
Gut, ich würde es einfach Shorts nennen. Aber gut, wir wollen uns nicht zu lange an irgendwelchen unwichtigen Sachen aufhalten. Wir wollen über Musikgeschäft reden.
Jogginghosen wichtig.
Gut, haben wir das abgehakt. was ist denn eigentlich jetzt gerade dein Job als allererstes, bevor wir auf euer Kennenlernen eingehen? Wie kann man sich vorstellen, was du so täglich machst?
Täglich? Also, Patrick sagt immer, ich bin so ein Schweizer Taschenmesser. Ich würde sagen, ich bin ja so ein Autodidakt, der alle Baustellen, die so irgendwie was mit Kreativität zu tun haben, irgendwie immer reizvoll fand und deswegen sich dann das so entwickelt hat, dass es von klassischen Grafikerarbeiten, Merchandise-Design etc. zu Fotografieren entwickelt hat. Das heißt, man hat sozusagen dann auch irgendwann den Bereich des Fotografen eingenommen. Was früher oder später dann auch dazu geführt hat, so dass man sich ganz viel mit dem visuellen im Videoformat beschäftigt hat und so dann auch Musikvideoregisseur geworden ist, so mit Circus dann auch so die eigene Videoproduktionsfirma aufgemacht hat. Mein Einstand ins Musikbusiness war dann alles so, was Online-Promotion und Online-Marketing betrifft. Das heißt, es ist auch nochmal so ein Baustein, der seit mittlerweile 17 Jahren sozusagen auch noch so ein Bestandteil meines Geschäftslebens ist. So ja, wahrscheinlich hat man auch noch so 2-3 Sachen vergessen, aber man macht eigentlich alles, was irgendwie kreativ ist. Ganz viel sind auch noch so verkopfte strategische Sachen, so wie Patrick kommt mit einem Album um die Ecke und so, oder mit einem Künstler mit einem neuen Signing und sagt so, ey, ich glaube an den, ich finde die Musik geil, ich glaube, das wird, wenn wir das als Team arbeiten, eine gute Sache, und dann setzt man sich da Tag und Nacht ran und überlegt, okay, wo steht der Künstler jetzt, wo kann er hin, was sind die richtigen Schritte, wie kommuniziert man da, was unterstreicht man, was kann man visuell machen, um das irgendwie so die Besonderheiten hervorzuheben. So.
Habt ihr da mal direkt ein Beispiel vielleicht? Also irgendwie, dass du sagst, ich bin mit Papke oder mit Nessie zu dir gegangen und da haben wir uns dann konkret das und das überlegt?
Finch ist ein gutes Beispiel, glaube ich.
Finch ist ein sehr gutes Beispiel, weil Finch ist ja Finch ist zum Moment gesigned worden, wo es ja alles noch sehr, sehr Battle-Rap-lastig war und er mit dem Rap am Mittwoch-Ding sozusagen da stand. Und Patrick hat mir das mal geschickt und ich war dann so, was hast du denn da für einen Plan?
Was sollen wir damit?
So, und nee, so gar nicht, sondern da ist man schon so eingespielt. Zu Patrick und mir muss man sagen, so wir haben uns kennengelernt, mochten uns und haben uns dann lieben gelernt sozusagen. Tauschen uns da echt sehr extrem und nah aus. Und dann fing man eben an, okay, was sind die Besonderheiten bei Finch? So, Patrick hat das musikalisch mit ihm aufgebohrt. Was hast du für Background? Was ist deine musikalische Jugend, sage ich mal so? Wie bist du musikalisch aufgewachsen? Und dann hat man eben das musikalisch irgendwie unterstützt und ihm so das Selbstbewusstsein gegeben. Und ich habe es dann eben visuell gemacht. Sprich, man hat so diese Fukuhila-Sachen betont. Man hat früher haben ja immer viele gedacht, er spielt eine Rolle oder sowas. Nein, Finch ist Finch, so. Hat aber es dann doch trotzdem ja gerne mit dem Humor überreizt. So. Also wenn man sich so ein Abfahrtvideo anguckt, so. Das ist natürlich zu dem Zeitpunkt, hätte es ein klassischer Rapper oder Battle-Rapper oder Straßenrapper, der sich als Rapper sieht, die nehmen sich ja relativ ernst, so. Hätte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt keiner gemacht oder getraut.
Aber hat es dann auch gerade besonders Spaß gemacht, einfach quasi die Grenzen zu brechen? Oder war es auch ein bisschen schwer zu sagen, komm, wir machen das jetzt so?
Grenzen zu brechen macht ehrlich gesagt immer Spaß, finde ich. Also mir zumindest und auch, ich glaube, im gesamten Team, ne? Das ist ja irgendwie eine reizvolle Aufgabe. So irgendwie, auch über die eigene Grenze zu gehen, aber dann natürlich auch da, wo alle sagen, ey, das geht nicht, das, ne, oder das wird nicht funktionieren und da so eine Grenze aufzeigen, genau das dann irgendwie zu beweisen und zu motivieren und mit einem Thema, wo was andere vielleicht nicht sehen oder weil es eben zu weit draußen ist von dem, was sonst irgendwie gerade im Markt so funktioniert, genau das damit zu schaffen, das finde ich immer reizvoll und also das machen wir ja auch relativ regelmäßig, glaube ich.
Das Reizvolle ist da, dass wir so, also wir sind ja so ein Dreiergespann von älteren Herren, ja, und einem mittelalten Herrn so.
Also Mirko Burkhardt fehlt jetzt noch, ne?
Genau, wenn man den Mirko Burkhardt noch dazu nimmt, so mit dem ich ja irgendwie so meine komplette berufliche Musikbusiness-Laufbahn Seite an Seite erlebt habe, muss man schon sagen, so dass wir ganz oft klassische Strategien oder Herangehensweisen erstmal in Frage stellen. So, Sachen wie, sowas geht nicht, gibt's bei uns eigentlich erstmal nicht, weil so, doch, es geht, es gibt Möglichkeiten, wir müssen eben bloß alle an einem Strang ziehen und zu 100% dabei sein. Und dann ist es automatisch so, dass man Grenzen aufsprengt so und irgendwie da gar keine Hemmung vor hat. So.
Ich würde gerne darauf aufgehen, ich meine, Thema Grenzen aufsprengen ist ja eigentlich fast auch dein kompletter beruflicher Weg. Also ich meine, Ben hat ja bei Universal angefangen und sollte sich, soweit ich es weiß, um Sachen im Internet und mit dem Internet kümmern, wo noch keiner wusste eigentlich, wie man das Modem wahrscheinlich richtig ansteckt, so überspitzt gesagt. Boah. Und überspitzt formuliert sozusagen. Ja. Ne? Aber ich meine, da ist man ja auch schon über Grenzen gegangen und dann später die Laufbahn bei EGJ. Also ne, kommen wir vielleicht noch zu, aber das sind ja sehr ständig begleitet worden von über Grenzen gehen.
Ja, auf jeden Fall war deine Jobbeschreibung New Media Manager. So hieß es dann auch. 2004 bist du da bei Universal gestartet.
Wo steht denn sowas?
Bei LinkedIn.
Ernsthaft?
Ja.
Habe ich das da eingetragen?
Ja, ja. Krass. Ich fand's auch lustig, weil du hast bei Ausbildung Autodidakt eingetragen.
Ja, ist halt so. Also ich habe eine Berufsausbildung. Ja. Ich weiß nicht, ob muss man jetzt nicht ausholen. So springt vielleicht den Rahmen. Wir waren ja gerade woanders. Ja, New Media Manager war es. Ganz witzige Geschichte, so weil die Vorgeschichte dazu war, dass ich Mirko Burkhardt eben schon kennengelernt hatte, so auf Festivals und Mirko schon im Hause Universal gearbeitet hatte und dann eine Stelle im Team New Media ist alles so, was Internet betrifft, ist so, sozusagen die Abteilung New Media, ist eine Stelle frei geworden, weil Neffi Timur von Universal Urban damals ganz großartige Signings gemacht hat. Er hat nämlich Azad und Bushido zu dem Zeitpunkt gesigned. Und im Hause Universal gab es dann noch nicht so die Skills zu Hip-Hop und Straßenrap auf Deutsch. Somit ist dann eben eine New-Media-Stelle frei geworden, wo ich mich dann hingesetzt habe und dann erfahren habe, ja, pass mal auf, das und das müssen wir machen, das und das haben wir vor. Und so ging es dann los. Über irgendwelche klassischen Promotion-Arbeiten, so mit Magazin irgendwie wegen Interviews telefonieren, Mailings vorbereiten, irgendwelche Internetbanner, Internetseiten bauen, so. Zu dem Zeitpunkt war MTV noch eine große Sache, so Lösungen überlegen, so wie macht, was macht man jetzt mit Musikvideos, die wir haben es im Vorgespräch oder ich habe es im Vorgespräch ja kurz mal angedeutet, was macht man mit Musikvideos im Rap-Bereich, die bei MTV nicht laufen, so wie kriegen wir die Leute dazu, dass die die sehen, so dann für heutzutage ist es irgendwie selbstverständlich, eine Videopremiere bei YouTube zu machen, so das gab's damals nicht. Damals hast du angefangen mit Flash und mit dem Flash-Player-Plugin für den Browser irgendwelche Landingpages zu bauen so und da Videos so runter zu komprimieren, dass du auf 30 MB kommst, um dann an einem bestimmten Zeitpunkt eine Videopremiere zu machen und zwei Minuten später Serverabsturz zu haben, um zu gucken, welcher Hamster muss in welchem Rad nochmal schneller laufen, damit überhaupt die Leute ein Video sehen. So.
Aber wie bist du überhaupt an Mirko gekommen und Festivals, also in die Musikindustrie, sag ich mal?
Also der in die Musikindustrie, wenn man das so nennen kann, habe ich mich so selber verfrachtet. So ganz einfach. Ich habe einen älteren Bruder, so der ist 2 Jahre älter. Der war sehr DJ-affin, so und hat relativ früh angefangen, so Platten zu diggen und zu sammeln und wie es dann so mal so ist, so zu dem Zeitpunkt natürlich auch so Vorbildfunktion, habe ich auch relativ früh angefangen aufzulegen, ich glaube mit 16 oder 15 schon. Dann hat man immer mehr Leute in Berlin kennengelernt, die auch Musik gemacht haben. So damals war es ja noch so, dass es eben immer so lagermäßig gab. So es gab vor allem die Ost-Berlin und West-Berlin Frage. Es gab so ein Ost-Berliner Rap-Klicken, West-Berliner Rap-Klicken. Jeder hat so seins gemacht, keiner hat richtig zusammen. Aber sie kannten sich trotzdem alle. Und irgendwann habe ich dann eben mit Gleichaltrigen selber irgendwie produziert. Die haben gerappt. Man hat Mixtapes rausgebracht, die man dann ganz klassisch auf dem Splash so aus dem Bauchladen verkauft hat. So vorher nochmal schnell 50 Tapes selber kopiert, in Copyshop die Cover machen, falten, zack aus der Bauchtasche auf dem Parkplatz, Zeltplatz oder auf dem Festivalgelände reingeschmuggelt, da verkauft.
Also deine eigenen DJ-Mixtapes hast du da vertickt?
Naja, hauptsächlich dann auch schon mit den Rappern sozusagen, den deren so als Crew. Rap-MCs. So. Und da habe ich Mirko Burkhardt kennengelernt, weil ich Auftrag von, der eine oder andere Festivalgänger kennst, im Auftrag vom Intro-Magazin gab es dann immer so einen Infostand so mit dem Festival-Guide und die haben ja auch immer Interviews gemacht und da war ich dann sozusagen als DJ und musikalische Unterstützung sozusagen bei den Festivals dabei. Und Mirko Burkhardt war derjenige, der von Universal dann eben seine Künstler betreuen durfte auf dem Festival. So habe ich Mirko Burkhardt kennengelernt.
Und wie ging es dann weiter? Also du hast dann parallel gearbeitet, ne? Universal und Erst guter Junge. Wie kam das dann das und ja. Wie war dann die Arbeit da?
Also das angefangen hat es mit dem Signing von Bushido bei Nevi Temur, bei Urban. Da hat man relativ schnell gemerkt, dass Bushido und ich uns noch früher kennen, weil wir sozusagen im selben Bezirk groß geworden sind in Marienfelde. Man sich auch immer mal so über den Weg gelaufen hat und man hat sich auch erkannt dann so, als die erste Begegnung bei Universal war. Man hat mit der ganzen Clique einen relativ guten Vibe gehabt so, und sich sehr gut verstanden. Und als das bei Elektro-Ghetto dann anfing, so, oh ja, Erst guter Junge als Label gibt es auch. Signings so gab es ja dann damals auch schon. Es gab ein Was wird ein Hengst-Album, was damals rauskam, parallel. Es gab einen, ich glaube, es war auch schon mal ein Echo-Album, so vor Hartz IV. So, also es gab schon Alben, die sozusagen rausgekommen sind. Und dann gab es einfach den Moment, wo Erst guter Junge gesagt hat, ey, Ben, wir haben Bock, dass du das für uns auch machst. So für unsere Labels und Sachen. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Dann kam der erste Label-Sampler mit Nemesis, in Nachtschicht, Computer auf dem Fensterbrett, irgendwie das Cover und Artwork gebaut.
Ich dachte gerade ganz kurz, Nachtschicht war ein Songtitel. Also, wegen Nemesis, Nachtschicht.
Nein. Und dann die Jungs auf Tour mitten in der Nacht dann noch so Cover hin und her geschoben. Und
Also du hast dann vor allem auch die grafische Arbeit dann da begleitet und dann auch Internetauftritte?
Genau.
So. Alles Mögliche auch da.
Alles, was man sozusagen dann bei Universal gemacht hat, hat man dann parallel für Erst gut der Junge gemacht. Und dann diese ganze grafische Leistung wurde dann bei EGJ immer mehr. Dann Bushido Album Artworks kam noch dazu. Dann kamen die Videodrehs dazu, wo man dann mit dem Videoteam zusammen Sachen, Settings gemacht hat, Ideen ausgetauscht hat. Man war dann eben so ein kreativer Mastermind. So.
Und du warst dann auch an allen Videos, die da rausgekommen sind, beteiligt?
Man war jetzt nicht unbedingt an der direkten Entstehung beteiligt. Das heißt, ich habe keine Kamera gehalten oder habe kein Treatment oder Konzept dafür gemacht. Aber zumindest es gibt das Album 7. Der eine oder andere hat vielleicht das Cover nicht vor Augen, aber da gab es ja so eine Maske, Hannibal Lecter-mäßig. So, dann habe ich eben die Maske designt.
Aha.
So, dann gab es den ersten Videodreh dazu. Dann hat bestimmte Settings gemacht, habe mit dem Regisseur mich über Bilder ausgetauscht. Das war so einfach so kreativer Input und so Bilder vorgeben und sich austauschen.
So. Wie war das so für dich? Weil für mich war Bushido zu dem Zeitpunkt, das war so alles überlagernd auf dem Schulhof, so alle haben irgendwie Alpha Industries und umgedreht und ich weiß nicht was, also der war einfach so
omnipräsent, ne?
Absolut, und das ist ja in der heutigen Zeit, gibt's glaube ich auch so, wenn man sich Apache anguckt, die für einen gewissen Zeitraum auch irgendwie sehr am Start sind, gerade bei jüngeren Leuten, aber war es dir klar, dass das gerade so das heißeste Ding ist oder war das für dich überhaupt gar nicht so?
Grundsätzlich blendet man das irgendwie, glaube ich, aus, so. Das ist, also für mich waren das die Jungs, die haben Mucke gemacht, so, das Soundbild etc. hat mich genauso fasziniert oder begeistert wie alle anderen da draußen, so, weil es eben irgendwie einmalig war. Gibt ja nicht umsonst diese nie ein Rapper-Snare und so, also es gibt so bestimmte Sachen, die sind dann einfach so prägnant gewesen, dass es einfach super super war für einen so und einen auch gecatcht hat und Emotionen ausgelöst hat. Dieses omnipräsente und dieser schnelle Werdegang, so, das hat natürlich auch ganz viel mit geschäftlichen Sachen und Business Moves und strategischen Sachen im Hintergrund zu tun. So, die kriegen manche Leute im Vordergrund nicht mit. Aber wenn du bei vom Weggang mit der Story von Agro Berlin zu Universal zu Neffi hatte ein sehr bestimmtes Bild. So, und es gab damals hatte Neffi immer so einen ganz prägnanten Satz: Wir müssen eine Welt schaffen. So. Und das war dann so die Hauptaufgabe. Und diese Welt zu schaffen, das hat eben dann funktioniert, wo die Leute eben alle mit eintauchen wollten und teilhaben wollten. Dann so, das ist so. Aber wenn nur ein Bushido um die Ecke kommt mit einem ersten Major-Album so und das erste Single-Video, keiner, ich weiß es nicht, lass das spinnen. Das erste Musikvideo hat ein Budget von 100.000 Euro. So, das sind schon mal Quantensprünge. So, das sind einfach. So, da kommt dann auf einmal ein Polizeieinsatzkommando mit einem Motorboot angefahren so und im Hintergrund, der läuft eine Lagerhalle lang und im Hintergrund explodiert auf einmal eine riesen Feuerwand. So, hat's noch nicht gegeben vorher. So.
Bei welchem Video war das?
Das war beim Elektro-Ghetto.
Elektro-Ghetto.
Das müsste das Elektro-Ghetto-Video gewesen sein. So. Und das sind natürlich einmal für die Jungs und andererseits auch für die Szene an sich natürlich ganz schön krasse Moves. So. Und dann kommt man aber zu so einem Moment, so, was machst du jetzt? Jetzt sagt MTV, nee, das ist ein Straßenrapper, der sieht uns so aggressiv aus. Der sieht so aus, als ob er die ganze Zeit Leute absticht und auf die Fresse haut. So, was machen wir denn mit so einem Video? Das sind ganz viele Diskussionen im Hintergrund gewesen. 2004 war im Musikbusiness da noch gar keiner bereit zu, das zu filtern und zu trennen, so dass das eine einfach nur Rap ist und das andere ist ein Charakter, so. So, das heißt nicht bloß, weil der so rappt, dass er eben dann gleich rumgeht, es gibt und dann irgendwelche Textzeilen dann auch umsetzt. So. Es gab Diskussionen so, dass teilweise einfach Interviews nicht stattfinden konnten, so weil dieses Schwulenfeindliche so krass im Vordergrund war. So. Oder ganz andere Dinge. So, da waren ja ganz viele Türen immer zu. So, und die mussten eben erst alle irgendwie nicht aufgebrochen, aber die mussten eben freundlich aufgemacht werden. So. Aber wirklich freundlich zu dem Zeitpunkt. Also
ja, freundlich. So. Aber ich finde, um auf deine Frage da einzugehen sozusagen, ne, man merkt ja daran, wie schnelllebig das auch trotzdem schon damals war. Und ich glaube, das ist heutzutage wahrscheinlich noch deutlich schnelllebiger. Und man selber kriegt das gar nicht zwingend immer so mit, wie quasi die Außenwelt Dinge dann so wahrnehmen, ne? Oder diese Omnipräsenz so wahrnehmen, weil du bist ja ein Teil davon. Und dadurch, dass so viele Hürden immer wieder entstehen, tagtäglich, und anscheinend, ne, das ist ja interessant, dass es halt vor 20 Jahren genauso war oder vor 17 Jahren wie jetzt auch, bist du eigentlich die ganze Zeit als ein Teil des Ganzen ja immer nur dabei, in Lösungen zu denken und zu machen und zu tun. Und hast ja gar keine Zeit, darüber nachzudenken, ja, wie ist denn das jetzt? Ist jetzt der Künstler, mit dem man arbeitet, gerade mega omnipräsent? Also, ne, das fällt, glaube ich, ganz schwer so zu realisieren, weil du hältst ja nie an. Eigentlich gefühlt. Du nimmst ja keine Ausfahrt, fährst mal kurz hin und atmest mal kurz durch und dann geht's wieder weiter. Also ich meine, gerade Rap ist ja auch, ne, dieses ganze DIY-Ding, Falk hat das ja, glaube ich, auch in deinem Thema Takt-Podcast gesagt. So, das macht's ja auch aus. Du stehst vor einer Herausforderung, löst das wieder und all das sorgt ja dafür, dass du ständig in Bewegung bist. So diese Grundhaltung. So, ne? Und ich glaube, deswegen hat man diese Omnipräsenz, nimmt man eben nicht so intensiv wahr wie ein Außenstehender oder eine Außenstehende.
Ja, das kommt eben doch auf den Zeitpunkt drauf an. Also das hat sich ja, wie gesagt, hat sich ja auch entwickelt. So. Wenn du dann überlegst, dass du auf einmal Thema Deutschrap oder deutscher Straßenrap so ein großes Ding in der Bravo wurde oder sowas. Vorher war das alles klein und auf einmal warst du dann auf dem Cover für 14-, 15-jährige Zielgruppe. So, da beschäftigst du dich dann ganz anders mit. Das, wie Patrick gerade gesagt hat, es ging teilweise dann so schnell, so. Das begreift man dann gar nicht so, wenn man da im Hintergrund ist und die ganze Zeit irgendwie Dinge macht und von einer Baustelle zur nächsten. So.
Bei Universal bzw. EGJ warst du dann bis 2011, hast du dann da schon angefangen auch zu filmen oder zu fotografieren oder kam das dann erst ein bisschen später?
Das Fotografieren war schon vorher so. Vielleicht muss man auch sagen, warum man 2011 dann auch erstmal so aufgehört hat da. Wir haben ein Kind gekriegt, so meine Frau und ich. Und ich war einfach zu dem Zeitpunkt so, okay, jetzt nimmt man sich natürlich in der Zeit mal einfach mal auch Zeit für die Familie so und frei. Und deswegen ist das dann so bei 2011 so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ey, Doppelbelastung. Also sind ja jetzt zwei Jobs gleichzeitig gewesen die ganze Zeit. So, also für die Firma und für die Firma. Und deswegen habe ich dann so einen Break gemacht so und fotografieren hat dann parallel sozusagen angefangen. Ich habe zu den Projekten war es aber dann immer noch so, dass es eben Fotografen gab, wo man dann vorher aber dann eher so das Konzept für geschrieben hat, für das Artwork-Shooting, den dann gesagt hat, was man haben will und die Kamera selber in die Hand genommen, hat sich dann so ab 2011, 12 so entwickelt. So.
Vielleicht da nochmal, ich glaube, das können sich auch viele gar nicht vorstellen, wie sieht denn überhaupt so ein Konzept für ein Artwork-Shooting aus? Das ist ja dann nicht unbedingt, okay, lass mal vor eine blaue Wand stellen, dann machen wir ganz viele Fotos und dann wählen wir was aus. Ja,
nee, so ist es vielleicht mit den Zeiten von Instagram so. Aber damals war es schon so, wenn man mit einem Fotografen zusammengearbeitet hat, damals, ich weiß den Namen leider nicht, aber damals hat man mit dem Fotografen zusammengearbeitet, der die ganzen Rammstein-Bilder gemacht hat, so, weil die ganze Ästhetik von Elektro-Ghetto und Staatsfeind war alles analog. So, das heißt, der Typ hat analog Fotos gemacht und dann sind Mirko und ich ins Fotostudio gefahren, so, wo die Dinger entwickelt wurden, die Kontaktbögen. Mittlerweile kriegen das Leute schon wieder mit, wie es aussah, aber dann hast du da irgendwie 30 A3 oder A4 Bögen gehabt, wo ganz viele kleine Fotos drauf waren, wo du mit der Lupe dann geguckt hast und dann eingekreist hast, was du so haben willst. So. Und es ging dann, da ging es ganz oft so um Straße und den Straßenvibe rüberzubringen. So. Diese Konzepte schreiben, das hat dann ganz viel mit Albumtitel zu tun. So, oder Thematik. So. Und dann überlegt man sich welches Album war denn das? Es gibt so ein Samurai-Album mit so einem Samurai-Cover von Bushido.
Von Jenseits von Gut und Böse.
Genau, Jenseits von Gut und Böse. Da war zum Beispiel das Thema Japan schon ganz groß. Also hat man sich mit dem Fotografen zusammengetan und hat gesagt, okay, alles klar, wir haben das Ziel. So, Murat Aslan hat damals das Fotoshooting gemacht. Murat hat sich überlegt, okay, wie kann ich das ein bisschen aufgreifen und hat ein Setting gebaut aus einer Holzwand, so ähnlich wie so ein Set-Design hier, ich habe dann dafür gesorgt, so mit Mirko, dass wir aus Japan dann eine Samurai-Rüstung bestellen, ein Kimono und all das Ganze. Und es gab eine Model, die als Geisha da war. Und dann hat man das sozusagen alles vorausgeplant, sich überlegt und beim Fotoshooting dann sozusagen umgesetzt. Ja. Aber Konzept, das ist sozusagen die konzeptionelle Arbeit. Man denkt sich das vorher aus. So, und beim Fotoshooting setzt man es dann genauso um, wie man es sich überlegt hat. So.
Gut, dann waren wir ja noch beim Weggang. Also du hast ein Kind bekommen, hast dann auch erst eine kurze Pause gemacht und dann ging es wieder weiter.
Genau, nicht so richtig kurze Pause. Also 3 Monate oder sowas hat man gesagt, jetzt tauche ich mal richtig weg. Und hat dann, was ihr heutzutage Homeoffice nennt, so habe ich dann als Selbstständiger komplett freiberuflich.
Das klingt aber wirklich sehr alt, ne?
was ihr da Homeoffice nennt. Es war für mich wirklich der Schritt so, ey, bevor ich dann jetzt wieder den ganzen Tag da sitze, arbeite ich von zu Hause aus. Deswegen kann ich dieses Jogginghosen-Thema kann ich verstehen. Also auch dieses, ich musste damals auch irgendwie imaginär den Weg zur Arbeit mir einbilden und mich auch so anziehen wie.
Bist du halt immer dann rausgegangen oder reingegangen?
Nee, aber so ähnlich so. Also ich war ganz strikt so, sonst bin ich gar nicht in den Arbeitsmodus gekommen. Dann hat man, ich habe dann 2-3 Jahre als komplett Freelancer nicht in den Häusern gesessen und gearbeitet, aber weitergearbeitet und habe dann mit Mirko, Mirko hatte auch nochmal so einen kurzen Ausflug ins Management und habe dann mit Mirko gesagt, ey, lass mal wieder zusammenarbeiten. Man vermisst es ja eigentlich so als Take-Team und haben dann zusammen 2014, glaube ich, Zirkus gegründet. So.
Ja. Und davor hast du dann aber schon gefilmt oder auch zu dem Zeitpunkt noch nicht?
Also sag ich mal, gefilmt, Regisseur und so. Gefilmt hat man so für sich. Die ersten Musikvideos sind dann 2015 entstanden, noch für so kleinere Projektarbeiten. Wir haben, ich habe dann, so wie es bei jedem jungen Video, auch wenn man nicht mehr jung war, aber bei jedem jungen Video Menschen ist so, irgendwelche Behind-the-Scenes gedreht. Wir sind, wir haben so Dinger gemacht, dass wir für die dänische Künstlerin Medina in Dänemark ein riesengroßer Weltstar, eigentlich auch Weltstar, also hat einen relativ erfolgreichen Hit, aber in Dänemark einfach eine größte Popsängerin. Dann ist man nach Dänemark, hat das ganze Behind-the-Scenes-Material gefilmt, hat so Interview-Material gefilmt, so alles, was so heute so Aufsagergeschichten sind, so das hat man ja dann nicht mit dem Handy gemacht, sondern das hat man so als Produktionsfirma gemacht. Und dann die ersten richtigen Musikvideos.
Was war dein erstes richtiges Musikvideo?
Boah, traue ich mich gar nicht. Ich glaube, ich habe das sogar alles gelöscht.
Wirklich so schlecht?
Man hat schon die ersten Ansätze von Musikvideos hat man ja früher schon mal ausprobiert, so weil man ja auch wie gesagt hat, so ey, man muss ja jetzt was machen. Das weiß ich gar nicht. Ich komme gar nicht drauf. Das allererste richtige Musikvideo.
Das veröffentlicht wurde dann vielleicht?
Das ist dann schon mit einem Signing von Patrick gewesen. So, also wo ich wirklich sagen kann, ey, das ist als Musikvideo im Gesamten. So, und das war, glaube ich, zu Rapido. 2017, 2016, ich weiß es nicht.
2016.
Ja, wann und wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das war dann noch zu Zeiten, wo du bei AKF warst, oder?
Genau, also wir haben ja auch zu AKF-Zeiten quasi in dem Dreiergespann uns schon so schätzen und lieben gelernt, ne? Mirko, Ben und meine Wenigkeit. Wir haben Mirko, also für mich war das so, berichtige mich mal sonst, Mirko und Ben saßen bei meinem Geschäftspartner Nico Meckenburg auf der Couch und er hat, glaube ich, euch gerade vorgestellt auch nochmal, also weil ihr euch eh kanntet aus Universal-Zeiten noch, weil Nico da auch mal irgendwann war, in den Nullerjahren. Und ich glaube, da hattet ihr dann Anfang 15 muss das gewesen sein, gesagt, ey, wir haben jetzt Zirkus, ne, und wir können da zusammenarbeiten und so. Und dann haben wir das erste Projekt, war damals Tamasch Kopfsteinpflaster, wo ihr dann ganze Artwork und so weiter alles gemacht hattet, Konzeption. Das war dann, glaube ich, das erste Ding und von da aus ging es dann relativ zügig weiter, ne? Kapi, AK haben wir da, also AK und dann Kapi. Das waren dann so die Sachen, die wir dann gemeinsam gemacht haben. Und das hat sich immer mehr intensiviert. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das ganz lange auch überhaupt nicht verstanden, was die beiden da machen. Also das war so.
Wieso hast du da mit denen zusammengearbeitet?
Ja, weil es einfach gut war und zuverlässig war sozusagen. Ne? Aber ich habe überhaupt nicht die Rollen ganz am Anfang verstanden. Ne? Für mich war zwar beides irgendwie Fotografen und Kreative, und aber am Ende ist dann Ben eher der Kreative und Mirko ist auch kreativ, aber eher auf anderen Ebenen. Also jetzt gar nicht so mit Kamera und so. Ne? Und das hat echt eine Weile gedauert. Das war ganz lange, für mich waren das einfach absolute Allzweckwaffen. So, weißt du, und konnte es auch gar nicht greifen. Das kann aber auch viel damit zu tun haben, dass also heutzutage auch nicht so richtig, aber noch weniger damals in so klassischen Jobbeschreibungen in der Musikbranche gedacht habe. So, weißt du, also eben weil man immer ja selber so DIY-mäßig war und das, ne, ich war ja auch eine ganze Zeit lang irgendwie Produktmanagement, A&R, Mama für alles, Management, alles irgendwie in einer Person, weißt du, das hast du ja nie getrennt gehabt, so, ne, und wahrscheinlich habe ich sogar noch irgendwas vergessen. Und so war das damals, und das hat sich dann immer weiter intensiviert, so dass wir dann irgendwann aber auch gesagt haben, komm, wir schmeißen uns wirklich so richtig zusammen, so, ne, also, das war dann schon eigentlich zum Ende von AKF und als klar war, dass wir Walk This Way gründen sozusagen. Also Mirko und Ben sind ja auch Gründungsurväter sozusagen.
Da will ich nochmal später drauf eingehen, mhm. Aber wie war denn für dich das erste Treffen und Kennenlernen?
Mit Patrick?
Mhm.
Schlimm.
Nee, das ist schon fast alles so richtig, wie er es gesagt hat. So Mirko und Nico kannten sich von Universal aus. Nico und ich sind uns hin und wieder mal über den Weg gelaufen. Und es war wirklich so, wir saßen bei Nico im Büro und dann hieß es, ey, aber pass mal auf, wir haben hier AKF, das ist hier die Rap-Abteilung, Patrick hat dann Release, so, ihr seid ja sozusagen Urgestein, was Deutschrap betrifft, setzt euch doch mal zusammen, so, vielleicht kommt ihr da zusammen und könnt zusammenarbeiten. Und Patrick hat von Tamasch erzählt, Tamasch kannte man natürlich schon so, durch dieses ganze eigene Hip-Hop-Ding, so, und hat dann einfach zusammengesessen und gesagt, okay, Patrick, was brauchst du? Ja, okay, lass das machen. Wie ist das Timing? Und los geht's. So, und haben eben dann das komplette Tamasch Kopfsteinpflaster-Album-Artwork gemacht. So, und so ging's dann los. Und dann kam Patrick mit den nächsten Signings an. Und wie er es gerade gesagt hat, es war einfach so, auf uns hat er sich zu 100%, vielleicht wahrscheinlich sogar 200% verlassen können. Und dann hat er eben gemerkt, okay, sie können auch die Baustelle noch mich da unterstützen und bei der Baustelle noch unterstützen. Und Patrick war ja sozusagen, was der Chef als Labelchef sozusagen, war es ja so sein Neustart. Und da gibt es natürlich auch Sachen und Abteilungen, so wo man sich ja auch reinfuchsen musste. Und Patrick als Labelchef dann irgendwie das komplette Produktmanagement zu übernehmen, so. Da hat er dann ja auch Mitarbeiter für, so. Und dann hat Patrick eben irgendwann gemerkt, okay, Mirko hat davon auch Ahnung, dann spielt man da eben die Bälle, so. Und,
mittlerweile hat man Mitarbeiter dafür, ne?
So, also früher ja, hatte ich. Genau. So, und dann muss man auch sagen, Online-Marketing im Allgemeinen hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zwar schon eine Rolle gespielt, aber es hat, glaube ich, kein Rapper noch nicht so richtig verstanden. So.
Echt, selbst? Das war ja schon 2015, nee,
das 2015, 2016 hat das noch keiner so richtig gemacht. So.
Also weil was soll man, das kostet ja Geld. So. Und ein Rapper kommt ursprünglich zum Rap, weil er Rap machen will und irgendwann damit Geld verdienen will. Aber bis zu dem Zeitpunkt gibt's ja eigentlich noch gar kein Geld zum Ausgeben. So, also du musst dann ja auch erstmal irgendwo gesigned sein, jemand, der irgendwie so labelmäßig Vorschüsse, Kredite etc. gibt. So. Und da haben die sich für ihre eigene Mucke erstmal noch gar keinen Kopf gemacht. So. Und das ist ja auch nicht, so Online-Marketing ist ja auch nicht einfach auf den Knopf drücken, Geld ausgeben und dann funktioniert es, sondern es hat ja dann auch wieder was mit System zu tun, so mit Strategie, so welche Single, wo. Was ist der Ansatz? Was ist die Zielgruppe? Das ist ein bisschen riesen analytischer Quatsch dahinter, so. Und, das war für 2014, 15. Gab's Facebook Marketing und Google Marketing. Das hat in der Musikbranche natürlich dann auch erstmal dafür gesorgt, so dass du das erstmal begreifen musst, wie du das für dich nutzen kannst, so. Also, Facebook Marketing und Google Marketing ist ja jetzt nicht, okay, ey, das ist für die Musikbranche gemacht, so, und du benutzt es jetzt, sondern es ist ja für alle Branchen gemacht. Und dann musst du das natürlich auch erst irgendwie für dich nutzen lernen. So. Und das war damals noch nicht so, dass das jeder für sich schon begriffen hat oder überhaupt begriffen hat, dass das wie so ein klassischer Marketingzweig wie Plakatieren oder Radio oder Street-Promo oder klassische Pressearbeit oder sowas, das sind ja, das ist ja ein Baustein, der dazugekommen ist. So. Das müssen die Leute auch erstmal lernen für sich. So, und das dann genauso zu nutzen wie die klassischen Medien oder die klassischen Kanäle. So, und da hat man dann Patrick dann eben auch angefangen zu ergänzen. So, und dann war es das AK-Album Panzerknacker. Und da war es dann schon so, dass wir gesagt haben, wir wollen uns einfach auch von den anderen abheben. Und haben andere Boxdesigns gemacht. So,
inwiefern andere Boxdesigns?
Naja.
Wir wollten damals irgendwas haben, was man aufbrechen muss, sozusagen. Ne? Also ne, beim Debüt. Und Album hieß dann auch noch Panzerknacker. Und ey, wir haben 1000 Sachen überlegt, auch mit dem Künstler. Und macht man Tresor oder wie auch immer, aber dann nicht einfach als ein normales Pappding oder so weiter und so fort. Und es klingt jetzt fast unspektakulär, aber es war total spektakulär, weil andere das danach total, also 2-3 Mal ist es danach kopiert worden auf jeden Fall. Wir haben eine Brotbüchse genommen, aber eine ganz spezielle, die du wirklich, wo es richtig klackt, wenn du sie aufmachst sozusagen. Also wirklich das Gefühl hast, du brichst was auf. So, ne? Und die ist halt dementsprechend noch designt worden dann von Ben. So, und das kam damals bei den Fans super gut an und aber auch bei den ganzen Handelspartnern und so. Ne? Das war es sind manchmal so Kleinigkeiten, die klingen jetzt unspektakulär, aber das war zu dem Zeitpunkt innovativ und ganz viele sind da nochmal drauf raufgesprungen. So, ne? Also das war dann sowas bei AK, wo wir ein anderes innovatives Design irgendwie gemacht haben und ausprobiert haben.
Und vielleicht auch mal zum Lernen. Du warst ja zu dem Zeitpunkt, wo du schon lange im Musikbusiness gearbeitet hast, noch im sozialen Bereich tätig.
Nee, da nicht mehr. Da war ich schon voll am Stüssel. Ja,
aber ich meine, du hast ja 2004 bist du ja schon gestartet.
Ach so, du meinst ja, da war ich ja noch Quark im Schaufenster.
Deswegen, und ich, was sind
ey,
so Sachen?
Wenn hier noch einer alte Herrenwitze macht, ey, dann gibt's hier aber mal einen saftigen Satz.
Was sind so Sachen, die du von Ben dann auch gelernt hast? Oder hast du dann auch wirklich
so alte Herrensprüche.
Außer diese...
Die Heizung leckt, oder was?
Genau. Die, Dinge, die einfach, die du noch erfahren musstest? Oder war das weniger so? Da hast du gesagt, mach einfach und ich will mich da gar nicht so mit reinfuchsen.
Ich glaube... Also in einer vernünftigen zwischenmenschlichen Beziehung. Also es klingt jetzt sehr philosophisch, ja. Aber da lernt man ja eigentlich ständig voneinander. Also lerne nicht du und ich auch ständig voneinander, wenn man einfach nur sich gegenseitig zuhört. Und das war logischerweise auch bei Ben und Mirko so. Also ich habe sowieso ganz oft so diese Devise, ey, wenn ich merke, dass jemand viel mehr Erfahrung hat oder viel mehr auch Ahnung hat, versuche ich gar nicht mitzureden, dann setze ich mich einfach hin, halt meine Schnute und höre dazu. Ja, und dann ist es, glaube ich, wichtig, sich die richtigen Schlüsse herauszuziehen. Das habe ich sehr oft gemacht, bei Ben und Mirko, wie aber auch bei anderen Leuten. So. Und natürlich habe ich da gelernt. So, ne? Aber ich glaube, das ist auch immer so ein gegenseitiges Ding. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Ben und Mirko irgendwas Neues erzählen konnte. Also wahrscheinlich auch nicht, aber... ich glaube, das hat sich schon gegenseitig dann auch so befruchtet. Also sonst wäre das ja sehr einseitig gewesen und ich glaube, einseitig war es nie so, ne?
Und wie kam dann der Punkt, dass ihr gesagt habt, okay, AKF ist vorbei, wir wollen was Neues und ich will es auf jeden Fall mit euch auch irgendwie dann offiziell gründen, eben dann Walk This Way Records?
Naja, also das, wie AKF dann zu Ende ging, das hatten wir ja schon 1-2 Mal sozusagen, ne, dass wir es dann an die USA abgegeben haben. Das brauchen wir so nicht nochmal zwingend thematisieren, aber wir hatten in dieser Zusammenarbeit quasi bei AKF durch Kapital, durch AK, Tamasch, hat sich das so intensiviert, dass, da waren wir dann schon irgendwie, wir drei wie Latsch und Bommel so ein bisschen so, ne? Und da war eigentlich klar, ey, in dem Augenblick, wo es was Neues, anderes gibt, das machen wir gemeinsam, so, ne? Und, da ja das Leben insbesondere in der Musikbranche auch oft dynamisch ist, so, also das ist zum Beispiel, die Dynamik haben die beiden immer mitgemacht. Also wir hatten ganz am Anfang, wenn man das, glaube ich, vergleicht, wenn man das aufschreiben würde, was damals irgendwie gemacht und gedacht und geplant war und das jetzt mit dem, was es ist, übereinander hält, dann kommen da, glaube ich, zwei unterschiedliche Bilder raus. So. Aber ja, also das ist ja auch was, was ich ja total liebe und zu schätzen weiß. Also ne, so sehr sind wir dann da schon drin, dass man jetzt, dass da keiner jetzt auch so ist, jetzt werden ja aber Pläne über Bord geschmissen oder was weiß ich. So, das haben wir dann ganz viel, sind wir zusammen diese Dynamiken durchgegangen und haben dann, ja, Walk This Way gemeinsam schon gegründet, kann man schon so sagen, klar.
Was waren denn so Pläne, die ihr hattet und die ihr jetzt mittlerweile vielleicht ein bisschen verworfen habt?
Weiß ich gar nicht. Ich überlege gerade nach irgendwas Konkreten. Ich kann es...
Universal kaufen.
Ja, genau.
Viele Sachen sind natürlich auch so im Hintergrund, so wo man dann auch nicht unbedingt dann direkt drüber redet. So, aber es gab jetzt nicht, ey, wir wollen uns jetzt komplett umkrempeln und komplett was Neues machen. So, den Moment gab es nicht. Patrick hat es, glaube ich, in anderen Episoden schon mal erzählt, so, es standen so Signings an, wo man gesagt hat, so passt der Stempel AKF, Straße hart, so passt das. So eine Fragenstelle hat man sich natürlich dann auch mal gestellt. So, aber am Ende des Tages, das hört sich auch so an, als ob man hier so 20 Jahre irgendwie was geplant hat und sich das dann so, das ist ja auch eigentlich in einem kurzen Zeitraum passiert. Also das, dieses Schnelllebige, was Patrick schon angesprochen hat, so, das ist ja auch so ein AKF, Walk This Way, das sind was, 2-3 Jahre?
Naja, und dann alles von Ende 14 oder Anfang 15 bis jetzt.
So, also, ne, das. So, da ist dann natürlich dann auch so viel passiert, so viel released worden, was hochkatapultiert wurde, auf einmal riesen erfolgreich war. So, aber da gab's jetzt nicht so, ey, wir schmeißen das jetzt einfach weg, und gab keinen bestimmten Grund für so. Es hat sich einfach so ergeben. So, manchmal sind's auch einfach nur so morgens aufstehen und jetzt müssen wir mal was Neues machen. So.
Und wie arbeitet ihr jetzt zusammen? Hat sich das auch in den Jahren der Gründung verändert oder ist es relativ fest geblieben? Du sagst, hey, ich habe hier jemanden, den würde ich gerne sein. Wie siehst du das? Oder hey, ich bräuchte jetzt ein Video. Hast du Zeit?
Naja, also unser Team ist relativ, also was heißt relativ fest? Das ist ein fest bestehendes Team quasi. Ben, Mirko, dann haben wir noch zwei Produktmanagements quasi im Label. Das ist einmal Till und Ben, auch ein Ben. So, der eine ist Big Ben. Und der andere ist Benny Smalls.
Ben Klein auch.
Genau. Und Benny Smalls. Und genau, das ist quasi so unser Ding. Und wenn ich dann wieder mal auf die chlorreiche Idee komme, eine Künstlerin oder ein Künstler irgendwie ins Team zu tragen, dann sind die Prozesse relativ gleich schon so. Ne? Ben und ich tauschen uns fast als erstes dazu aus, sozusagen, weil wir uns dann auch einfach übers Kreative und ob Ben auch was sieht sozusagen, ne, so, und dann wird eigentlich ein Meeting gemacht, Kickoff sozusagen, und werden Timings besprochen, Pläne besprochen, wo kann's wie hingehen, was gehört dann dazu, also ist Ben da schon ganz viel im Spiel sozusagen, und dann ist es so, dass, was zum Beispiel Videos oder so angeht, ich persönlich wünsche mir das, dass es dann auch von Ben inklusive quasi seiner Produktionsfirma Zirkus umgesetzt wird. Wir zwingen keinen Künstler sozusagen. Ne? Ich kann das nur total befürworten, weil gewisse Arbeitsprozesse deutlich schneller und zuverlässiger einfach laufen. So, und man hat nochmal kürzere Wege einfach. Und damit spart man wieder Zeit auch. Ne? Und aus meiner Sicht die Qualität halt auch saugut ist. So. Und wie gesagt, und dann empfehlen wir das quasi, also was so Videosachen angeht, natürlich irgendwie unseren Künstlern das auch intern quasi abzudecken.
Betrifft auch Chapter One Künstler, ne? Zum Beispiel Zartmann habt ihr dann, glaube ich, auch gemacht, ne?
Ja, der ist ja aber auch im Walk This Way.
Ach so, okay.
Genau. Und aber ja, rein theoretisch ist das natürlich übergreifend, ne? Das ist dann, wird dann schon so mit empfohlen. So, und was denn die Künstler daraus machen, wenn es jetzt kein Label-Künstler ist sozusagen, ne, dann sei mal dahingestellt, und alles andere wird halt immer gemeinsam besprochen. So, das wird auch flexibel gehalten. Also es gibt auch Szenarien, wo noch Leute mit dazu eingebunden werden und so weiter und so fort. Was man schon sagen muss, dass fast ich glaube, mit ein, zwei Ausnahmen, fast alle Fotos und Artworks kommen wirklich von Ben aus dem Hause. So, ne? Das gibt so ein, zwei Ausnahmen, die dann so historisch gewachsen sind. So, also bei 3plus, der hat mit seinem Fotografen Lukas, den der gefühlt auch irgendwie seit der Geburt kennt, also die kennen sich sehr lange sozusagen, ne? Da ist das so historisch gewachsen, da greifen wir dann auch gar nicht ein, das ist dann auch schon eingespielt. Wobei wir uns dann trotzdem austauschen und auch kreativen Input damit reingeben. So, ne? Ja, so.
Also der Unterschied ist schon, es ist intensiver geworden als zu AKF-Zeiten. Also AKF.
Ja.
So, also da muss man schon sagen, man ist eben über die Zusammenarbeit bei AKF ist man so dicht aneinander gerückt, dass man einfach auch gemerkt hat, so okay, da ist jemand, so ein Counterplayer, mit dem man so Ideen austauschen kann, Ansätze austauschen kann, Gedankengänge austauschen kann, und das ist schon intensiver geworden. Und so wie Patrick das gerade alles erklärt hat, ich bin ja so ein Stratege, Quatschtyp, so, wenn man das mal richtig aufbaut, ist natürlich so, wenn da welche sitzen, die sich von Anfang an so intensiv über was austauschen, ja, so über, wo soll die Reise hingehen, wo sehen wir den Künstler vielleicht mit dem dritten oder vierten Album schon, so, wenn wir das schon alles am Anfang machen, so ein Austausch, dann ist es natürlich eigentlich auch ein Riesenvorteil, dass du dann jemanden hast, der das Kreative schon in das Kreative das schon alles einfließen lässt. So, und das ist natürlich immer das, was Patrick auch bei mir zu schätzen wusste, so, dass bevor ich jemand anderes in diese berühmte, berüchtigte Neffi Temo Welt reinhole, so habe ich jemanden, der in dieser Welt schon drin ist und der kann das Visuelle schon greifen und vorgeben und zu Ende denken. So, was das Kreative betrifft, gibt es ja auch eigentlich auch immer so ein Gesamtkonstrukt, also immer so einen roten Faden. So, irgendwie willst du ja den Künstler auch immer so darstellen, wie er auch wirken soll. So, und wenn dann viele Musikvideos geplant sind, dann ist dann natürlich so ein roter Faden ganz gut. So, weil das eben die Wahrnehmung des Künstlers unterstützte. Oder wenn die Single-Cover irgendwie zusammenhängt, aus einem Guss kommen, dann verstehen die Leute, okay, die Singles gehören alle zu einem Album, wo das Ganze dann eben aufgeht. So, weil darum geht's ja am Ende des Tages. So, das ist so, auch wenn sich das mittlerweile im Rap ein bisschen anders entwickelt hat, so, und schneller ist, aber am Ende des Tages hast du ja irgendwie ein gemeinschaftliches Ziel. So, das ist die Musik, dem Zuhörer so gut es geht nahe zu bringen, und diese Emotionen, warum du Musik machst, soll der Zuhörer verstehen. So, der soll diese Emotionen spüren und auch nur emotional irgendwie was ausgelöst kriegen. Und das kannst du eben über die Musik noch mit der richtigen Visualität noch besser unterstützen. So. Und deswegen hat sich das dann auch so entwickelt, dass ganz fast alles an Fotos, fast alles an Artworks, sehr viel Videocontent so über mich kommt, weil man eben diesen intensiven Austausch schon vorher hatte. So. Und man dann so eine Vision zusammen hat, so, und ein Ziel hat für den Künstler, wie man ihn präsentieren will und wie man glaubt, dass der erfolgreicher wird. So, weil darum geht's ja im Musikbusiness. So, da kommt ein Künstler, in den siehst du ein Talent und eine Gabe. So, und diese möchtest du unterstützen und den anderen Leuten zeigen, erkennt das mal auch. Darum geht's ja eigentlich. So. Und dann konsumiert das, weil es euch eben emotional berührt und was bei euch auslöst. So, dafür ist Musik da. So, Gefühl. So, und größtenteils soll Musik irgendwie einen glücklich machen. Wenn man eine schlechte Phase hat, kann sie eben auch dabei unterstützen. So, und dieser ganze visuelle Mantel oder Rahmen, der ist eben da ganz doll wichtig. So, und umso früher man da irgendwie sich austauscht und einsteigt, wo man hin will, umso besser funktioniert es dann auch.
Ich will dazu nochmal ergänzen, es gibt bestimmt auch vielleicht ein oder zwei schlaue Menschen, die sagen, nein, im Jahre 2021 ist das alles nicht mehr wichtig und alles so schnelllebig und komm, man kann selber, was weiß ich, Cover sich mit Paint machen oder was auch immer. Ich glaube wirklich, wenn du eine nachhaltige Karriere haben möchtest und in den, weiß nicht, auch nur in 5 Jahren eine Rolle haben willst in diesem Musikbecken sozusagen, dann ist all das, was Ben eigentlich gerade gesagt hat, total wichtig. So, dass auch die ganze Kreativität und das Drumherum sozusagen, ne? Und da kommst du nicht dran vorbei. So, natürlich kannst du irgendwie mal den einen oder anderen Streaming-Hit landen, indem du irgendwas hinscheißt, so, was Kreativität und Artwork oder sowas angeht. Aber ich glaube, wenn du mehr willst, dann musst du dann halt auch schon mehr leisten. Also das will ich nochmal ergänzen, falls nämlich tatsächlich wieder unsere Kommentarspalten explodieren und die Leute heftigst diskutieren, dass man das heutzutage nicht mehr braucht. Also ich glaube wirklich, wenn du eine nachhaltige Karriere haben willst, dann braucht man das auch immer noch.
Abschließend würde ich noch fragen, gibt es ein Projekt, was dir am meisten Spaß gemacht hat?
Spaß? Am meisten Spaß?
Ja, Spaß. Nein. Hast du auch Spaß? Oder geht es nur um Geld?
Nein, Geld sowieso. Es geht nicht immer um Geld. Na klar, geht es auch um Spaß. Aber in meinem Alter, ja, da ist dann so Spaß dann eher so, was du mit den Kids zu Hause machst, in deiner Freizeit. So, das, was du bei der Arbeit machst, ist so, ja, immer noch, für jeden auch immer noch so ein Verwirklichungsding. So. Und dann hat es immer was mit Arbeit zu tun. So, also du bist ja immer hinterher, irgendwie noch besser zu werden, noch was zu optimieren und so. Aber richtig Spaß hat natürlich, ja, das Dorfdisco-Album gemacht. Also Dorfdisco-Album, das habe ich auch damals gesagt, das hat auch, was Artwork betrifft und so, hat es einen Platz in meinen Top 5 verdient. So, das macht, natürlich macht das Spaß. Wenn du weißt, okay, du kommst eigentlich mit was Neuem um die Ecke und kannst dem Ganzen so deinen eigenen Stempel noch mit aufdrücken, so ohne Zwang, ohne aber du bist eben da irgendwie mit dabei von Anfang bis Ende und du siehst, wo es hinführt und es geht alles auf, was du dir ein Dreivierteljahr oder anderthalb Jahre vorher ausgedacht hast. So, na, das macht, natürlich macht das Spaß. Aber ich gehe jetzt nicht dann daran und sage, oh Gott, jetzt habe ich so viel Spaß gehabt. jetzt brauche ich das nicht mehr, sondern dann steht das nächste Projekt an und da probiert man genau dasselbe so. Und toi, 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 zum Glück hat das auch immer, weil wir alle als Team super gut zusammenarbeiten und funktionieren, auch immer funktioniert.
Ja, also wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, wäre ich durch.
Voll gut.
Oder?
Richtig im Eimer. Ich bin durch.
Ben Baumgarten, Patrick Tiede. Vielen Dank für eure ganzen Worte. Ich glaube, sehr viel Wissen dabei. Talk This Way Podcast, überall, wo es Podcasts gibt, auch auf YouTube. Abonniert, kommentiert, Daumen hoch, bewertet bei Apple Podcasts, damit wir richtig hoch charten. Und das war's, oder?
Business.
Business, darum geht's. Ja, vielen Dank. Das war's.